Herzlich willkommen zu Steierland bahnbrechend, dem Podcast der Initiative Steierland. Ich bin Nora Meyer und spreche in diesem Podcast mit spannenden Persönlichkeiten aus der Region über die Region. Heute gibt's noch einmal eine sehr spezielle Episode für euch. Man könnte sie auch als Steierland True Crime Folge bezeichnen. Wir sind nämlich noch einmal hinter Gittern, genauer gesagt im forensisch-therapeutischen Zentrum in Garsten. Hier sitzen Österreichs gefährlichste Insassen ein, sprich von Sexualstraftätern bis hin zu Mördern. Wie der Alltag im sogenannten Gesperre aussieht und wie versucht wird, auch Menschen mit wirklich schweren Straftaten auf lange Sicht wieder zurück in die Gesellschaft zu holen, das erfahren wir heute von Major Peter Wiesner, dem Leiter der Medienstelle. Danke, lieber Peter, dass wir hier sein dürfen.
Bitte gerne.
Peter, dass ich in einem Gefängnis zu Gast bin, ist ja nicht alle Tage der Fall, Gott sei Dank. Und ich muss schon gleich einmal vorwegschicken, ein bisschen ein mulmiges Gefühl hat man schon, wenn man beim Hereinkommen einmal gleich den Stacheldraht sieht und dann noch durch zur Sicherheitskontrolle muss wie am Flughafen, damit man überhaupt rein darf, einen Besucherausweis kriegt. Wie geht's denn dir da? Weil für dich ist das ja tagtäglich Arbeitsalltag.
Ja, es ist natürlich Arbeitsalltag. Natürlich zu Beginn, wenn man den Beruf anfängt als Justizwachebeamter oder Beamtin, mag das mitunter schon auch dieses Gefühl auslösen. Aber mit der Zeit kann man es runterbrechen in Wahrheit auf Routine und Arbeitsalltag. Und man gewohnt sich an die Umgebung, man gewohnt sich an den Umgang, wie man durch unsere Gänge und durch mit den Menschen, die sich darin befinden, umgeht. Mhm. Und insofern, das klingt jetzt immer ein bisschen komisch, aber ich gehe gerne ins Gefängnis, weil mir der Beruf als solches Spaß macht.
Musst du eigentlich, blöde Frage, aber musst du jetzt eigentlich dann auch jeden Morgen durch die Sicherheitskontrolle?
Nein, die Bediensteten müssen nicht durch die Sicherheitskontrolle, wiewohl es natürlich gesetzliche Bestimmungen gibt, was uns untersagt, für Insassen verbotene Gegenstände mitzunehmen. Zum Beispiel ein Mobiltelefon oder digitale Endgeräte sind auch unsererseits im Gesperre.
Jetzt hört man gerade das Funkgerät, das funkt jetzt rein. Musst du drangehen?
Jetzt bei diesem Funk muss ich nicht rangehen, aber das ist was man zu Beginn des Berufes echt lernen muss, ja. Weil ich traue mich wetten, ihr habt jetzt nicht verstanden, was Nein. Der Kollege gesagt hat und ich habe es im Hintergrund einfach wahrgenommen.
Okay.
Er betritt gerade einen Bereich, der sicherheitstechnisch freigeschaltet werden muss und da funkt er den Kollegen an und erst dann kann er den Bereich betreten.
Sind das auch spezielle Codes, die da dann über Funk vermittelt werden, sozusagen, die dann eben Besucher wie wir gar nicht verstehen können, oder?
Nein, also Codes würde ich nicht sagen. Gewisse Sprachweisen, wir nennen es umgangssprachlich Häfenjargon, Bezeichnungen und Wörter, die einfach berufsspezifisch sind. Mhm. Aber es gibt eine Funkdisziplin und eine Funkordnung, aber es ist nicht so, wie man es vielleicht in die Hollywood-Filme kennt.
Ja, okay. Aber das heißt, weil du gesagt hast, wenn du ins Gesperre gehst, darfst du dein Handy gar nicht mitnehmen. Das heißt, du hast dann eigentlich dein Handy untertags nicht bei dir und bist eigentlich, also Arbeitsgerät ist dann, Diensthandy ist eigentlich das Funkgerät, oder?
In meiner Position habe ich zum Beispiel ein Diensthandy, das kann ich mitnehmen. Ansonsten sind wir tatsächlich alle mit einem Digitalfunk ausgestattet. Jeder Bedienstete und jede Bedienstete hat ein persönlich zugewiesenes Funkgerät und die funktionieren dual. Da kann man direkt funken miteinander oder auch sich anrufen.
Ah, okay, alles klar. Ja, vielleicht gehen wir mal wirklich zu den Insassen. Was haben denn die Menschen, die hier nach Garsten kommen, verbrochen? Sitzen hier beispielsweise auch einfach nur Betrüger, unter Anführungszeichen nur, ein oder sind wirklich in Garsten die ganz schweren Jungs untergebracht?
In Garsten sprechen wir schon von Hochsicherheit, was sich widerspiegelt in sehr langen Haftstrafen oder Haftzeiten. Das heißt, ja, es sind hauptsächlich Gewaltdelikte, Sexualstraftäter bis hin zu Mördern und das Strafausmaß beträgt dann teilweise lebenslang, also lebenslange Haftstrafen.
Vielleicht definieren wir das, weil ich glaube, viele wissen gar nicht, was heißt jetzt lebenslang. Heißt das 20 Jahre? Heißt das wirklich bis an dem Tag, wo ich sterbe?
Das stimmt. Das ist oft auch bei mir im privaten Bereich oder wenn man über lebenslang spricht, wird oft angenommen, das sind 25 Jahre. Das stimmt so nicht. So lebenslang ist im Strafgesetzbuch tatsächlich als lebenslang deklariert. Woraus ergeben sich, ich sage diese Umgangssprachlich 25 Jahre. Wenn man eine lebenslange Haftstrafe bekommt, dann hat man nach 15 Jahren frühestens die Möglichkeit, um eine frühzeitige Entlastung anzusuchen. Mhm. Und eine frühzeitige Entlastung sind in Österreich möglich. Das heißt, da wird natürlich ganz genau geschaut auf das soziale Umfeld. Hat die Person Berufsausbildung? Hat sie draußen eine Wohnadresse? Und ganz klar natürlich hat die Person auch am Vollzug mitgewirkt. Und insofern gibt es dann die Möglichkeit, dass man auch aus einer lebenslangen Haftstrafe quasi frühzeitig entlassen wird. Das ist die sogenannte bedingte Entlassung. Mhm. Wenn Personen aber das nicht erfüllen können oder nicht mitwirken, dann kann es tatsächlich sein, dass man lebenslang in Haft sitzt. Mhm. Und wir haben Insassen sitzen, die sind seit über 30 Jahren da.
Mhm. Und werden wahrscheinlich
werden wahrscheinlich auch nicht mehr hinauskommen. Mhm.
Du hast ja jetzt tagtäglich tatsächlich mit Menschen zu tun, die, wie wir gerade hören, wirklich Schlimmes getan haben. Stumpft man da im Arbeitsalltag irgendwann ab oder ist es wirklich so, wenn du weißt, der hat das und das getan, dass du dann trotzdem, wenn du ihm in die Augen schaust, immer wieder Gänsehaut kriegst oder dir denkst, boah, geht eigentlich gar nicht?
Also wenn ich Gänsehaut bekommen würde, dann wäre ich fehl am Platz. Das kann ich so klar sagen. Ich würde nicht sagen, dass man abstumpft. Wie begegnen wir unseren Insassen? Ich habe schon immer diesen Spruch bei mir im Hinterkopf. Ächte die Tat, aber achte den Täter. Man muss schon sagen, es ist immer ein Mensch im Hintergrund und es sind viele schreckliche Dinge, die was da passiert sind. Es ist aber nicht meine Aufgabe als Justizwache, das nochmal zu beurteilen, weil das Urteil hat in Wahrheit ein Gericht gesprochen und wir müssen sich schon wieder darum kümmern in die andere Richtung. Mhm. Was macht man, dass die Person das tatsächlich auch bereut und einsieht, was falsch passiert ist? Und in weiterer Folge, wie schafft man es auch wieder, diese Personen zu reintegrieren? Mhm. Aber es ist jetzt, das ist dann tatsächlich wieder Routine. Ich gebe zu, manche Tage sind ein bisschen schwerer und manche ein bisschen leichter, wenn ich tatsächlich wieder mal ein Delikt lese. Ganz ehrlich gesagt natürlich sind dann so Situationen, wo man wieder mehr drüber nachdenkt, wenn man selber Kinder bekommt zum Beispiel. Ich habe selber zwei Kinder und wir haben dann quasi Personen sitzen, die Kindesmissbrauch gemacht haben. Es wäre, so ehrlich bin ich natürlich, denkt man sich gar nicht einmal, boah, das ist schon harter Tobak. Mhm. Aber man muss das dann einfach als Routine sehen und beiseite schaffen. Sonst wäre man auch nicht geeignet für den Beruf. Mhm. Aber ich muss gestehen, es ist natürlich, ich vergleiche es sehr gern mit anderen Berufen, weil ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, ich täte mich schwer auf einer Palliativstation zum Beispiel oder immer wenn es mit Menschen zu arbeiten hat, denke ich, muss man das gewisse Gespür dafür haben.
Mhm. Auf das werden wir vielleicht eh dann später noch ein bisschen eingehen. Was braucht es, um hier auch arbeiten zu können? Was mich trotzdem jetzt noch interessiert, hat es vielleicht eine Situation gegeben, auch schon im Arbeitsalter, wo du dich aber tatsächlich schon einmal sogar bedroht gefühlt hast von einem Insassen, also der wirklich dann ungut war dir gegenüber? Passiert sowas?
Bedrohungen, ja. Ich bin unter anderem Leiter der Einsatzgruppe das ist quasi, das sind speziell ausgebildete Beamtinnen und zusätzlich, die dann in krisenhaften Situationen Zugriffe machen müssen, wenn Insassen zum Beispiel miteinander raffen oder sich verbarrikadieren oder solche Sachen, dann rückt die Einsatzgruppe an. Da muss man schon ehrlich sagen, das muss man dann schon schaffen, dass man ohne Angst da reingeht. Mhm. Wohlwissend, dass man einfach schon durchaus einmal in Gefahrensituationen kommen kann. Aber durch gute Ausbildung und durch gute Teamfähigkeit auch bei uns regeln wir die Sachen eigentlich immer.
Aber was sind so Ausnahmesituationen, wo man eingreift? Du hast das jetzt vielleicht eh schon ein bisschen angesprochen. Ist es dann oft so, dass einmal Kraft wird oder dass eben irgendwelche Troubles gibt, wo man eingreifen muss?
Oft würde ich es jetzt nicht behaupten, weil man muss schon sagen, wirklich der Großteil der Insassen, die da sitzen, die wirken mit. Die wollen ja wieder aussehen. Das ist ja grundsätzlich, wenn man eingesperrt ist, will man ja wieder in Freiheit. Und ein gewisser Prozentteil sind tatsächlich schwieriger, herausfordernder, vielleicht aber bei uns speziell auch aufgrund von tatsächlichen psychischen Störungen. Und da kommt es dann mitunter vor, dass meistens Insassen untereinander aneinander geraten. Mhm. Es ist sehr selten, dass es Übergriffe auf Bedienstete gibt, weil man das meiste im Vorfeld abfedern durchs Gespräch, durch das Deeskalieren. Tatsächlich, das hilft eigentlich eh fast immer. Mhm. Und wenn es dann nicht mehr geht, dann, für das sind wir auch Exekutivbedienstete und können quasi unmittelbaren Zwang anwenden, so heißt es im Gesetz. Und ja, Insasse hat zum Beispiel einen psychotischen Schub und ist in seinem Haftraum und beginnt die Einrichtung zu zertrümmern und quasi aus Protest und er haut alles zusammen und verletzt sich vielleicht auch selbst. Das ist immer ein Grund. Wenn sich Insassen selbst verletzen, dann müssen wir natürlich auch versorgen. Und da muss man dann halt reingehen in den Haftraum und den so kontrolliert fixieren, dass man in einen anderen Haftraum verbringt, wo er das nicht machen kann.
Stichwort Haftraum. Wir haben es in der letzten Episode schon ein bisschen angesprochen. Das kann man sich eigentlich heutzutage vorstellen wie ein WG-Zimmer, hat der Herr Hönig gesagt. Also es ist schon komfortabel, würde ich sagen, oder relativ komfortabel wahrscheinlich, wenn man untergebracht ist, weil man ja doch sich für eine lange Zeit darin befindet. Was ich ganz spannend finde, und das würde ich gern ansprechen, ich habe gehört, ihr habt rosa Gitterstäbe. Warum ist das so? Und ist das noch immer so oder war das einmal so?
Das war so. Das gibt's mittlerweile nicht mehr, aber es war ein Versuch, die sogenannte besonders gesicherte Zelle heißt das. Das ist ein Haftraum, wo man eben Insassen unterbringt, die entweder selbstgefährdend sind, fremdgefährdend oder was zerstören wollen, Sachen kaputt machen wollen. Und da drinnen, in dieser Zelle, ist nichts drinnen in Wahrheit. Ein zweites Gitter und eine Matratze und ein Klo natürlich, aber keine Einrichtungsgegenstände mehr, die was man dann quasi missbrauchen kann. Und da hat es diesen Versuch gegeben, die sogenannte Cool Pink Down hat geheißen, da wurde der Haftraum tatsächlich in rosa angestrichen.
Weil rosa beruhigend ist, oder?
Anscheinend sollte es so sein, dass diese grelle Farbe und tatsächlich dieses Rosa schneller dazu führen soll, dass sich der Mensch da drin beruhigt. Mhm. Und das ist auch der einzige Grund, dass man jemanden in diese Zelle gibt, das ist für uns eh Ultima Ratio. Es geht darum, diesen Zustand, wenn der so tobt zum Beispiel, dass man aus dem wieder rauskriegt. Und für das ist diese Zelle da. Aber wir haben diese rosa Zelle mittlerweile nicht mehr.
Nicht mehr, okay. Also das heißt, ihr habt schon Räume, wenn man anspricht, vorher haben wir gerade gehört, psychotischer Schub oder der neigt dazu, die Einrichtung zu zerstören. Also ihr habt dann schon einen extra Raum, aber der hat jetzt keine rosa Wände mehr, oder?
Ja. Nein, das war Geschichte.
Okay.
Die Hafträume an sich sind eingerichtet mit einer gewissen normalen Einrichtung, die überall drin ist. Und das stimmt, da sind wir so ein bisschen bei WG-Zimmer. Natürlich Bett, Kasten, Waschbecken, WC. Und komfortabel, das stimmt in einer Form insofern, dass man mittlerweile im Strafvollzug Insassen die Möglichkeit gibt, ich sage jetzt technische Geräte wie Fernseher, wie ein Laptop, teilweise Spielekonsolen auch zur Verfügung stellt. Insofern kann man in dem Zusammenhang durchaus einmal auch von Komfort sprechen. Die Frage ist auch oft bei Führungen weil die Leute dann sagen, ja, warum hat die eigentlich einen Fernseher drin?
So wie im Hotel, ja, oder? Das wird wahrscheinlich eher,
ja. Dem halte ich immer entgegen, ja, das stimmt, das ist ein bisschen wie im Hotel, aber trotzdem geht irgendwann um 4 Uhr, um 5 Uhr Nachmittag die Türe zu, man ist dann eingesperrt, dann teilweise mit einem zweiten und einem dritten in einem Haftraum. Und wenn ich da mich selber denke, weiß mir dann ehrlich gesagt ziemlich wurscht, ob ich eine Playstation habe oder nicht. Der Freiheitsentzug an sich ist sicher das größere Übel.
Ja. Wie oft passieren denn Ausbrüche oder Ausbruchsversuche? Kann ich mir, wenn ich jetzt in der Umgebung wohne, weil ihr seid ja trotzdem mitten in Gasten, kann ich mir als Gastner sicher sein in der Nachbarschaft, dass mein Haus und ich nicht gefährdet sind, wenn ich neben dem forensisch-therapeutischen Zentrum wohne?
Ja, das kann ich schon absolut sagen. Als Gastner kann man sich sicher fühlen. Für dies sind wir da. Mit der Gemeinde Garsten gibt es immer gutes Zusammenarbeiten. Und vor allem ist die Bevölkerung an sich ist schon sehr daran gewöhnt, weil seit jeher da ein Gefängnis ist und es einfach Teil der Gemeinde ist. Ausbrüche in dem Sinn, ich kann es nicht verneinen, wenn es hat immer wieder mal Ausbruchsversuche gegeben und tatsächliche Ausbrüche. Der letzte bei uns war, wenn ich mich recht erinnere, 2019, wo sie, das ist bei Ausbrüchen immer, man glaubt es oft nicht, dass es geht und dann hat da wieder irgendeine Möglichkeit gefunden. Da, die haben sie zum Beispiel wirklich im obersten Stockwerk durch die Decke gegraben.
Aber mit was?
Ja, also mit, da sind wir jetzt wieder, wie wir vorher gesagt haben, in einem Haftraum, wo eigentlich normale Einrichtung drin ist.
Ja.
Und zu einer Einrichtung gehört dazu ein Messer. Aha. Oder ein Löffel. Und wir haben auch sehr viele Betriebe. Und es ist fast unmöglich, immer jeden Tag zu gewährleisten, dass nicht vielleicht mehr Schraubenzieher oder so Kleingeräte, natürlich, ja. Ich rede von kleine Sachen. Wie auch immer, ich weiß ja nicht gar nicht, wie sie es dann gemacht haben, wahrscheinlich mit einem Löffel oder so.
Aber mit einem Löffel die Decke ausgeschabt eigentlich, oder? Ich meine, das muss ja Monate dauern.
Also, ja, es ist nicht mehr ganz nachvollziehbar, es wird eh über einen längeren Zeitraum dauert haben, weil das, irgendwie haben sie es dann geschafft, dass man es nicht mitkriegt und summa summarum sind sie tatsächlich dann am Dachboden gewesen und haben sie mit einem Seil, was sie vorher, das war wirklich ein bisschen wie mit einem Seil, was sie vorher zusammengebunden haben.
Aus Leintüchern?
Nein, aus so, es waren so Nylon-Seile, glaube ich, ja.
Okay.
Und haben sie abgeseilt.
Okay. Und also so richtig aus dem Dachboden dann runter abgeseilt.
Ja, genau. Mhm. Zwei Sachen kann man aber dazu sagen. Ein Monat später wurden sie wieder gefunden und eingesperrt. Und das Zweite ist, natürlich muss man dann auch reagieren. Und es war zu diesem Zeitpunkt dieser blinde Fleck, sage ich mal, nicht bekannt, dass man da sie durchgraben kann.
Mhm.
Und jetzt geht das natürlich nicht mehr. Dann wurden dementsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen, dass das nicht mehr funktioniert. Und insofern behaupte ich, dass klassisch Ausbrechen in unserem Gefängnis fast, also es ist wirklich sehr schwer. Wir haben hohe Mauern, dicke Mauern, sehr viel Sicherheitstechnik mittlerweile. Und ich sag's, wie es ist einfach theoretisch einfacher, wenn Insassen von Haus aus schon draußen sind, zum Beispiel in der Entlastungsvorbereitung und in einem Ausgang sich befinden und dann nicht mehr kommen. Mhm. Das ist die sogenannte Nichtrückkehr.
Mhm.
Und das wird medial auch oft vertauscht, okay. Weil so klassische Fluchten, Ausbrüche, die sind sehr, sehr selten, weil da die Sicherheitsstandards schon so hoch sind.
Gibt es da dann eigentlich Konsequenzen, wann ein Ausbruchsversuch stattfindet? Also wird dann die Strafe länger oder ist es dann wurscht, unter Anführungszeichen?
Ja, rein strafgesetzlich gibt es keine Strafe für eine Flucht. Das heißt, nur weil ich flüchte, kriege ich per se keine Strafe dafür. Zwei Sachen aber, natürlich die Zeit, die der dann draußen verbringt und er wird dann irgendwann wieder mal gefunden, weil meisten werden nicht wieder gefunden, die muss er dann natürlich nachsitzen.
Mhm.
Und wenn er natürlich während der Flucht eine andere Straftat begeht, was dann beim Ausbruch einfach eine Sachbeschädigung darstellt, wenn der bei uns eine Mauer zum Beispiel aufgehobt und macht eine schwere Sachbeschädigung und für das wird er wieder extra bestraft. Ja.
Gibt es auch weibliche Insassen eigentlich oder ist Garsten ein reines Männergefängnis?
Grundsätzlich ist Garsten ein reines Männergefängnis. Es gäbe theoretisch eine Ausnahme, dass auch weibliche Insassen uns zugehörig sind, aber nicht im Haus. Wir vollziehen auch den elektronisch überwachten Hausarrest, die Fußfessel quasi. Und da ist in unserem Sprengel auch möglich, dass Frauen diese haben. Die Menschen sind aber nicht im Gebäude. Die befinden sich ja draußen, weil sie eine Fußfessel haben. Und ja, Frauen waren, das haben wir im historischen Teil gehört, das ist ganz lang aus, und seither sind nur Männer eingesperrt in Kasten.
Aber hast du das Gefühl, dass, ich meine, man hört das eh immer wieder, aber dass trotzdem Frauen weniger gewaltbereit einfach insgesamt sind, weil eigentlich hat man immer so das Gefühl, Verbrecher sind eher männlich.
Es ist auch so, Statistiken belegen das. Ich denke zu ungefähr, es sind immer so zwischen 5-7% aller eingesperrten Leute in Österreich, die dann Frauen sind. Und das ist Tatsache. Weil natürlich subjektives Empfinden auch, aber trotzdem Männer mehr Neigung zu Gewalttätigkeiten haben als Frauen.
Mhm. Ja. Es gibt ja, und das wissen wir spätestens aus den ganzen True Crime Podcasts, Begriffe wie geistig abnormer Rechtsbrecher oder zurechnungsfähiger Verbrecher. Wie wird denn das definiert und welche sitzen hier ein?
Also definiert wird es mittlerweile unter dem Titel psychische Störung. Und da kann man unterscheiden in zwei Arten. Einerseits können Menschen zum Tatzeitpunkt, also wir reden jetzt von zu dem Zeitpunkt, wo die Tat begeht, zurechnungsfähig sein.
Das heißt, sie wissen, was sie tun, oder?
Ja, genau. Mhm. Das kann man so, genau so kann man es sagen. Oder sie sind zurechnungsunfähig. Und das wäre dann quasi aufgrund einer, wenn ein Gutachter feststellt, dass er aufgrund einer psychischen Störung zurechnungsunfähig ist, dann ist es auch eine Form des Maßnahmevollzugs. Und in Garsten sitzen Insassen, die was zu Tatzeitpunkt zurechnungsfähig waren, aber trotzdem eine psychische Störung oder eine Art Persönlichkeitsstörung haben.
Vielleicht da auch nur, um darauf einzugehen, was ist denn der Unterschied eben dann zwischen einer psychischen Störung und einer Persönlichkeitsstörung und wirkt sie das oder wie wirkt sich das dann aufs Strafmaß aus?
Eine psychische Störung ist vielleicht mit einem Beispiel verbunden, wenn man sich vorstellt, tatsächlich im psychiatrischen Bereich, wenn Menschen zum Beispiel Wahnvorstellungen haben oder plakativ gesagt, auf der Stimmen hören, auf der Schulter Teufelchen sitzt und sagt, du musst jetzt den und den umbringen. Da reden wir wirklich von einem Krankheitsbild, was aber teilweise gut mit Medikation behandelt werden kann. Und die Menschen sind in erster Linie eigentlich psychiatrisch angehalten, auch in einer Psychiatrie und werden dort medizinisch so behandelt, um diese psychische Störung in den Griff zu bekommen. Mhm. Und bei uns in Garsten sitzen hauptsächlich Insassen mit einer Persönlichkeitsstörung, zum Beispiel eine dissoziale Persönlichkeitsstörung oder Narzissmus zum Beispiel. Da reden wir aber mehr tatsächlich von Verhalten. Menschen, die was zum Beispiel das Unrecht einfach nicht sehen, die was dann denken, ich habe nichts verbrochen, die anderen sind schuld. Mhm. Und da ist es schwierig, mit Medikamente entgegenzuwirken. Da spricht man dann, was bei uns dann auch geschieht, von Gesprächstherapie, von Verhaltenstherapie, um Menschen vielleicht auch andere Möglichkeiten zu zeigen. Mhm. Weil ganz als Beispiel zum Beispiel, wenn einer immer gewalttätig ist und das Risiko hoch ist, dass er quasi eine Hürde übersteigt und auf jemanden hauen, schlagen möchte, ich sage es jetzt sehr salopp, dann kann man vielleicht dazu bringen, dass er nicht auf einen Menschen haut, sondern in einen Polster hin zum Beispiel. Die Menschen sind bei uns grundsätzlich Maßnahmenvollzug nach 21.2 Strafgesetzbuch. Das sind psychisch gestörte Insassen, die zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig waren.
Mhm. Ihr seid ja seit 1. Jänner 2024 ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Was heißt denn das konkret dann?
Konkret heißt das, dass man eben sich genau mit dem sogenannten Maßnahmenvollzug beschäftigen. Alle Insassen, die bei uns sitzen, haben zusätzlich zu einer Freiheitsstrafe, diese zeitliche Strafe, 5 Jahre, 10 Jahre lebenslang, eine Einweisung in den Maßnahmenvollzug. Weil ein Gutachten von psychiatrisches Gutachten gesagt hat, dieser Mensch hat irgendeine Form von Persönlichkeitsstörung oder psychische Störung und da geht es um die Gefährlichkeit. Die sind quasi, ist die Gefährlichkeit so einzuschätzen, dass man nicht davon ausgehen kann, wenn der draußen ist, dass er nicht nochmals ein Delikt setzt. Und das ist immer ein bisschen schwierig zu erklären, der Maßnahmenvollzug. Aber es geht in erster Linie darum, dass dann beides möglich ist. Eine Person hat eine zeitliche Freiheitsstrafe. der kriegt jetzt 10 Jahre für einen Raub zum Beispiel. Und dann wird aber festgestellt, dass er auch eine Persönlichkeitsstörung hat und einen sehr hohen Gefährlichkeitsgrad. Und das Gericht spricht zusätzlich die Maßnahme aus. Und das wäre dann quasi die Möglichkeit, dass wenn der die 10 Jahre abgesessen hat, dann müsste man ihn ja entlassen, mhm, weil er sich straff abgesessen hat. Wenn er aber zusätzlich im Maßnahmenvollzug ist, so wie es bei uns ist, dann wird er trotzdem noch nicht entlassen, wenn man der Meinung ist, dass die Gefährlichkeit noch zu hoch ist, um ihn sicher in die Gesellschaft zu integrieren. Mhm. Und das ist in Österreich dieser Maßnahmenvollzug. In Wahrheit sind es zwei Orten, zusätzlich zur Freiheitsstrafe kann man Personen trotzdem noch anhalten, wenn man der Meinung ist, die Gefährlichkeit ist noch zu hoch.
Mhm. Vielleicht gehen wir nur ein bisschen zum Gefängnisalltag. Wir haben eh schon gehört, die Insassen arbeiten auch. Ihr habt da auch Betriebe in Garsten. Ihr seid eigentlich der größte Arbeitgeber in Garsten. Was gibt's denn da alles, was man machen kann, auch für die Insassen?
Ein Credo von uns ist, Insassen zu beschäftigen und die Beschäftigung sehr hoch zu halten. Das ist quasi wirklich, das kann man sich dann nie so gut vorstellen, aber im Wald sind wir wie eine kleine Stadt. Wir verwalten uns ja selbst in Wahrheit und haben 18 Betriebe. Als Beispiel haben wir eine Bäckerei, eine Küche, wir haben eine Wäscherei, Tischler, Schlosser, einen Bauhof und, weil wir da immer zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einerseits können wir Insassen beschäftigen, was für Jana gut ist. Wir können Insassen ausbilden. Wir bilden viele Insassen in Lehrberufen aus, okay, als Bäcker oder als Köche. Mhm. Das ist das Optimum, weil er dann tatsächlich, wenn er rauskommt, eine fertige Berufsausbildung hat. Und so muss man sich das vorstellen. Und eine Tischlerei und eine Schlosserei, die nutzt man natürlich viel für uns selbst. Mhm. Wir helfen quasi in Zeiten wie diesen sparen, ja, indem wir selber unsere Sachen produzieren oder im Garten auch zum Beispiel. Der Salat, den wir anbauen, den verkochen wir dann in der Küche. Mhm. So schaffen wir es, dass wir fast alle Insassen beschäftigen. Wir sind bei ungefähr 90% Beschäftigung und zudem muss man jetzt dazu sagen, im Maßnahmenvollzug muss man diese Spannweite schaffen, weil dann halt doch Insassen da sind, die dann auch vielleicht kognitiv oder geistig kein Maschinenschlosser sein können, sondern da muss man ganz unten ansetzen und das geht bis oben zu dann wirklich in der Betreuung mit Ergotherapeuten zum Beispiel, wo Insassen dann beschäftigt werden, mhm, und sehr niederschwellige Arbeit verrichten. Aber das muss man quasi individuell auf die Personen abstimmen.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich, wenn ich in Garsten sitze, als Insasse irgendwann wieder freikomme? Weil eigentlich ist ja trotzdem das Ziel, dass man diese Menschen irgendwann wieder in die Gesellschaft entlassen kann, oder?
Das ist das übergeordnete Ziel, ja. Dass man die Menschen wieder ausbringt und insofern Sicherheit schaffen, dass wir wieder funktionierende Mitglieder in der Gesellschaft haben. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich gegeben, weil sonst wird man, wir haben zwar Überbelag, bundesweit gerade muss man von Überbelag sprechen, aber es werden auch immer wieder viele Insassen entlassen. Bei uns ist natürlich, kommt das insofern eher selten vor, weil wir halt die längsten Haftstrafen vollziehen. Wenn man zum Beispiel ein gerichtliches Gefangenenhaus hernimmt, wo eher kurzstrafige Insassen sind, da ist die Fluktuation viel höher. Und diese sogenannte bedingte Entlassung, die was auch bei uns gibt, auch bei uns Insassen werden frühzeitig entlassen, wenn sie mitgewirkt haben, wenn sie alles haben, dann vielleicht noch nicht viel, eigentlich im Maßnahmenvollzug ist es eher Usus, dass man von der Haft nur in eine Nachsorgeeinrichtung draußen kommt und dann ein geregeltes Entlassungsmanagement macht.
Was mich jetzt auch interessieren wird noch abschließend ist, ihr werdet ja auch Personal brauchen, oder? Ich meine, ihr seid ja, ich glaube, 226 Mitarbeiterinnen, stimmt die Zahl? Sind es aktuell?
Tagesaktuell war das nicht, aber ja. Also um die 230. Ja.
Wie steht's denn um euer Personal? Weil es gibt eh überall einen Mangel. Was sucht ihr oder wen braucht ihr? Wer kann sich bei euch bewerben?
Also ja, bitte, wir suchen immer Personal. In erster Linie, der größte Anteil bei uns ist im Bereich der Justizwache. Und da suchen wir immer Personal. Gibt natürlich immer auch Abgänge, Ruhestandsversetzungen und. Und durch diese Umstellung in forensisch-therapeutisches Zentrum und in quasi auch um modernen und humanen Strafvollzug zu betreiben, sind aber mitunter eine Vielzahl anderer Professionen bei uns beschäftigt, die was wir dann im Zusammenspiel aller quasi unsere Ziele umsetzen wollen. Und da gibt es konkret jetzt bei uns Psychologinnen und Psychologen, ist Sozialarbeit, Sozialpädagogen, wir haben Ergotherapeuten und Therapeutinnen herinnen. Die Seelsorge spielt eine Rolle bei uns und Krankenpfleger haben wir herinnen, ärztliche Versorgung und zu guter Letzt, ich glaube, jetzt habe ich dann alle erwähnt, die Juristerei darf nicht fehlen. Auch im Rechtsbüro sind Juristen angestellt.
Also ich glaube, man hat das nämlich eben gar nicht so am Schirm, was es, welche unterschiedlichsten, vielfältigen Berufsfelder es hier eigentlich gibt, wo man sich bewerben kann. Apropos bewerben, habt ihr das Gefühl, dass es Hemmungen gibt, sich in einem Gefängnis unter Anführungszeichen zu bewerben? Spürt ihr das?
Es war früher, auch wie ich angefangen habe, waren die Bewerberzahlen höher als jetzt. Was, glaube ich, mittlerweile eher eine Thematik ist, ist die Life-Work-Balance, sagen wir es so. Wir haben natürlich Schicht- und Wechseldienst. Das ist schon mal ein Punkt, der, glaube ich, doch Personen ausschließt. Aber wie Krankenhaus, Pflegeeinrichtungen, wir sind halt eine Institution, wo 24/7 wer da sein muss und es sind Nachtdienste zu versehen und Wochenenddienste, wiewohl ich das immer so betrachtet habe, dass die Vorteile sehr überwiegen bei uns. Wir waren noch nie langweilig da herinnen.
Eben, bis zum Podcast-Interview, alles haben wir jetzt schon durch. Ja, super. Vielen Dank für diesen wirklich, wirklich spannenden Blick hinter die dicken Gefängnismauern von Garsten. Nix für ungut, Peter, ich würde aber jetzt trotzdem ganz gern wieder das Gebäude verlassen, wenn es mich noch rauslässt. Aber ich halte jedenfalls fest, im forensisch-therapeutischen Zentrum Garsten passiert einerseits ganz viel zum Schutz der Bevölkerung. Also wir dürfen uns definitiv sicher fühlen in Steierland. Andererseits wird auch sehr viel dafür getan, dass Menschen vielleicht doch irgendwann wieder in die Gesellschaft zurückgeholt werden können und eine zweite Chance bekommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch über das forensisch-therapeutische Zentrum in Garsten informieren wollt, zum Beispiel eben zu den Jobangeboten, wir stellen euch die Links natürlich sehr gern in die Shownotes. Und die nächste Episode von Steierland bahnbrechend, die gibt's wieder in einem Monat. So long, rock on und bleibt sauber. Danke, Peter, fürs Dabeisein.
Bitte, sehr gerne.